Wenn wir die Erfahrungen, die wir da jetzt beim Rennstreckenbau gesammelt haben, Ansätze aus diesem System natürlich übernehmen könnten in den normalen konventionellen Asphaltstraßenbau, wir könnten mit dem System durchaus Haltbarkeiten von über einem Drittel bis zur Hälfte verlängern.
Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute stelle ich euch Martin Haberl vor, den ich persönlich als den Asphaltkönig getauft habe. Martin ist der Geschäftsführer vom Institut für Baustoffqualitätssicherung GmbH, kurz IBQ, die sich mit Hingabe der Baustoffprüfung widmen. Mit Sitz in Fellbach in der Nähe von Stuttgart hat das IBQ unter Martins Führung bahnbrechende Fortschritte in der Asphalttechnologie erzielt. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist an Asphalt so besonders? Und das habe ich mich tatsächlich anfangs auch gefragt. Ich kann schon vorwegnehmen, Asphalt ist nicht gleich Asphalt. In unserem heutigen Interview erwarten euch spannende Einblicke in die Projekte von IBQ. Wir werden nicht nur erfahren, warum Schlaglöcher mehr sind als nur ein Ärgernis, sondern auch, wie Martins Team es schafft, Straßen doppelt so lange haltbar zu machen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass das IBQ-Institut eine entscheidende Rolle im Bau von Rennstrecken für die Formel 1 spielen. Ein Thema, das Geschwindigkeitsfans und Technikbegeisterte gleichermaßen faszinieren wird. Bleibt also dran und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören und Anschauen, ein Interview mit dem Asphaltkönig Martin und mir. Martin, vielen Dank. Jetzt darf ich hier in Fellbach in deinem Büro sein und mit dir das Interview führen. Das klingt gut.
Ja, gerne. Gerne.
Erzähl doch mal, wie hat das mit IBQ überhaupt gestartet?
Was war der Anfang von der ganzen Geschichte? Also los ging das Ganze vor zwischenzeitlich 25 Jahren. Damals war die Grundidee, die mein Vorgänger hatte, eine Institution zu schaffen, ein Consulting-Zentrum, um Firmen, Baufirmen vorrangig zu allen Bereichen Asphaltstraßenbau zu beraten. Das war so mal die Grundidee, die Grundintention von dem Ganzen. Und zum damaligen Zeitpunkt, also 98 war das, hatten sich dann 14 Firmen zusammengeschlossen, die mit dem damaligen Geschäftsführer zusammen als 15. Gesellschafter die IBQ gegründet hatten. War damals über 10 Jahre lang eine reine One-Man-Show, rein Consulting, also nur Beratung, wurden keine Versuche im Haus durchgeführt. Das ging dann erst los 2008 mit dem Einstieg von mir in das Unternehmen. Damalige Gesellschafter ging in Ruhestand, altershalber. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell, relativ steil bergauf, zumindest mal was die Mitarbeiterzahlen angeht. Also erster Laborant wurde eingestellt, bereits 2008. Und so ging es dann immer weiter. Dann wurde Büro vergrößert, dann kamen die nächsten zwei Laboranten dazu.
Aber dir war ja schon klar, wenn du es übernimmst, du musst etwas anders machen, oder?
Genau, das war eigentlich von vornherein schon mal die Grundbedingung, dass ich mit einsteige, dass ich mit den damaligen Gesellschaftern eigentlich vereinbart hatte, Einstieg von mir bedeutet automatisch auch eben ein Umbau der Gesellschaft, weg vom reinen Consulting als One-Man-Show, sondern da musste dann zwingend eben Labor mit dazu, mit aufgebaut werden, und es war die ganz klare Zusage der damaligen Gesellschafter, dass eben genau die Möglichkeiten geschaffen werden, ein richtiges Labor aufzubauen, um Prüfungen, Materialprüfungen eben im eigenen Haus durchzuführen.
Und somit war dann auch der Grundstein gelegt für neben dem Consulting auch dann die Labortätigkeit mit anzubieten.
Genau. Also man konnte dann neben der reinen Beratungstätigkeit auch die Prüfungen, die natürlich zwangsläufig irgendwann kommen, also ich entwickle irgendwas, ich habe irgendein Problem auf einer Baustelle, muss Proben nehmen, muss die dann auch untersuchen. Und damit hat man dann die Möglichkeit geschaffen, genau diese Untersuchungen eben im eigenen Haus durchzuführen und war nicht mehr auf Drittleistungen angewiesen, sondern konnte eben dann sukzessive alle Prüfungen, die notwendig waren, im eigenen Haus, im eigenen Labor machen und somit auch selber bewerten. Also man konnte dann den Versuchsablauf ja mit begleiten, wusste dann, wie sich die Materialien verhalten und konnte dann dementsprechend auch ganz andere Aussagen treffen, als wie wenn man nur das reine Ergebnis, das Versuchsergebnis bekommt. Und das war natürlich schon mal eine ganz andere Qualität, was die Aussage von den Prüfergebnissen anging.
Du hast eben gerade gesagt, es gibt manchmal Probleme auf Baustellen. Was sind das für Probleme, die entstehen können, dass man euch dann hinzuholt?
Ein riesengroßer Blumenstrauß an Möglichkeiten. Da kann wirklich alles passieren, was man sich so vorstellen und vielleicht auch nicht vorstellen kann.
Also von Schlaglöchern bis hin.
Gut, das sind dann die Folgen, die dann resultieren, wenn wir irgendwo ein mangelhaftes Produkt haben oder einen Mangel im Produkt haben. Das sind so die Klassiker von Verdichtungsproblemen, dass eben zu wenig verdichtet wurde, das Mischgut, der Asphalt. Dementsprechend dann der Hohlraumgehalt zu groß ist, dann kann es wiederum zu Verformungen kommen, weil Nachverdichtung, dann kann aber auch eventuell Feuchtigkeit eindringen in den Fahrbahnbelag, gerade jetzt im Winter dann eben, wenn es aufgefriert, Frostschäden daraus resultieren und dann als nächster Schritt werden eben die Schlaglöcher. So dort eben der Klassiker, was passieren kann, diese Unterverdichtung. Kann aber auch sein, dass überverdichtet wird, also zu viel Verdichtungsenergie beim Asphaltieren in das Mischgut eingeleitet wird. Dann geht mein Hohlraumgehalt eben Richtung Null. Auch da sind die Folge dann wieder davon Verformungen, weil das Bitumen innerhalb vom Asphaltsystem im Sommer keinen Platz mehr hat, um sich auszudehnen. Die Körner untereinander, meine Stützkörner, die eigentlich die Lasten von oben nach unten abtragen sollen, in den Untergrund auseinanderdrückt. Und wie gesagt, dann kommt es eben. Oder kann es durchaus auch hier wieder zu Verformungen kommen, Spurenbildung?
Würde denn in so, wenn man in 20 Jahren angenommen, da gibt es keinen Winter mehr und wir haben vielleicht 20 Grad mehr im Durchschnitt in Deutschland, also wahrscheinlich reichen da auch 3 Grad mehr und in den nächsten 100 Jahren, keine Ahnung, ich bin da nicht so gut in den Zahlen, aber glaubst du, dass sich dann auch die Mischverhältnisse und die Bodenbeschaffenheiten verändern müssen, um sich dann darauf anzupassen. Das, vielleicht gibt es ja keinen Frost mehr, aber dafür 40, 50 Grad heiße Straßen oder noch heißer.
Ja. Also das wird definitiv passieren. Und wir hatten jetzt schon immer wieder einen Wandel in den letzten 25, 30 Jahren von unseren Konzeptionierungen, wie wir Mischgüter konzeptionieren, weil ja die Achslasten, man braucht ja nur mal die LKWs anschauen von vor 30, 40 Jahren. Man schaut sich die LKWs heutzutage an. Das sind Welten dazwischen. Das heißt, wir waren schon immer gezwungen, unsere Mischgüter an die Anforderungen, die durch den Straßenverkehr aufkommen, immer wieder anzupassen.
Bestes Beispiel in Esslingen. Da gibt es diese 3 Brücken. Und die waren ursprünglich mal für ein paar tausend Fahrzeuge ausgelegt. Genau. Und jetzt gehen halt hunderttausende Fahrzeuge am Tag drüber. Und das meinst du damit, ne? Dass sich Belastungen ändern?
Und die Kombination dann mit den Witterungsbedingungen, die sich eben auch noch mit verändern, führt, wie gesagt, schon immer dazu, dass wir unsere Mischgüter einfach den Anforderungen, den Bedingungen, die draußen vorherrschen, immer wieder anpassen müssen. Und dann haben wir im Moment gerade ein riesengroßes Thema, was eben die ganze Geschichte auch nochmal weiter beschleunigt, diesen Anpassungsprozess. Die Bindemittel, die wir heute verwenden, sind auch nicht mehr die gleichen, die wir vor 30, 40 Jahren hatten. Also auch die Zusammensetzung vom Bitumen hat sich verändert. Die Provenienzen stehen nicht mehr zur Verfügung, entweder weil sie erschöpft sind oder weil politische Gründe dagegen sprechen, dass man eben
Öko-Bitumen.
Ja, auch das wird ein Thema werden, ja.
Okay.
Wir haben ja durch die Energiewende weg von den fossilen Brennstoffen hin zu Elektro, hauptsächlich im Verkehr, Elektrofahrzeugen. Ganz klar auch die Thematik, dass weniger Rohöl raffiniert wird. Das heißt, wenn weniger Rohöl raffiniert wird, fällt auch weniger Bitumen an.
Ist das Abfallprodukt? Oder?
Genau, das ist so im Prinzip das Abfallprodukt bei der Rohöldestillation. Also weniger Bitumen oder weniger Benzinproduktion heißt automatisch weniger Bitumen. Und insofern muss man sich natürlich auch da irgendwann mal Gedanken drüber machen, gibt es einen Ersatzstoff für das Bitumen? Zumindest irgendwo ein Mittel, um bestimmte Mengen, die jetzt einfach wegfallen, die nicht mehr produziert werden, zu ersetzen. Und der Bedarf wird, denke ich mal, gleich bleiben. Auch ein Elektrofahrzeug braucht einen Untergrund, auf dem es fahren kann. Also das ist jetzt unabhängig davon, ob es mit Benzin, Diesel oder sonst irgendwas betrieben wird. Aber ohne eine Straße kann ich eben nicht mit dem Auto fahren.
Ja, ich stelle mir es auch ein bisschen schwierig vor, wenn jetzt Bitumen biologisch abbaubar wäre, dann bleibt am Ende ja noch nach einer gewissen Zeit nur das Mischgut über auf der Straße.
Und dann bleibt immer viel übrig. Genau. Also
man muss ja schon genau hingucken, ne? Genau. Wie sich die Sachen ändern und auch die,
da gibt's
was von der Politik kommt.
Unterschiedliche Ansätze. Es gibt tatsächlich schon Bio-Bitumen, dass man aus regenerativen Materialien Bitumen herstellt oder, sagen wir in Anführungszeichen, Bitumen, einen Klebstoff, um die Gesteinskörner aneinander zu kleben. Da hat man zum Beispiel mit Lignin schon ganz gute Erfolge erzielt, dass ich zumindest teilweise das Bitumen durch Lignin ersetzen kann. Mhm. Lignin, ein Abfallprodukt bei der Holzproduktion, also fällt in großen Mengen an, wäre verfügbar. Und mittlerweile eben sind wir so weit, dass man auch diese Wasserlöslichkeit von dem Lignin so weit im Griff hat, dass man tatsächlich dieses Produkt als teilweisen Ersatz von Bitumen einsetzen kann.
Sehe ich das auch richtig, dass ihr dann auch mit dran entwickelt, was es für Mischverhältnisse und Bitumenmöglichkeiten, Alternativen gibt? Oder seid ihr wirklich, oder kriegt ihr quasi dann einen Asphalt vorgehalten? Bitte prüft das mal, ob der Hall hält. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, da steckt schon eine große Industrie dahinter, oder?
Also das unterscheidet uns natürlich jetzt auch wieder zum ganz großen Stück von den Mitbewerbern, Marktbegleitern. Mhm. Dass wir eben nicht nur reine Prüfungen ausführen, sondern dass wir eben bis zu einem bestimmten Grad auch in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Wir haben über ZIM-Projekte schon mehrere Mischgüter konzipiert, gerade für besondere Beanspruchungen, Kreisverkehre, aber auch im Asphaltdeponiebau, spezielle Mischungen, Rezepturen, die eben eine Dichtheit nachher gewährleisten und die trotzdem noch in steilen Böschungen einbaufähig sind. Mhm. Und genau das gleiche Thema auch beim Bitumen. Also nicht nur die reine Prüfung von Bitumen, welche Eigenschaften hat das Bitumen, sondern tatsächlich auch weiterentwickeln. Mit welchen Additiven kann ich die Eigenschaften von Bitumen so und so verändern, damit hinterher der gewünschte Effekt, den ich haben will am fertigen Produkt, am Asphalt, sich entsprechend einstellt.
Das heißt aber, ein Goldstandard gibt es dann jetzt noch nicht, oder so ein Bitumenstandard, dass man sagt, das ist das Mischverhältnis. Das ist
also die eierlegende Wollmilchsau wird es auch hier nicht geben. Das wird nicht funktionieren, weil einfach die Anforderungen, die wir haben, viel zu unterschiedlich sind. Und es wird kein Bitumen geben, das dann von Hamburg bis Berchtesgaden überall funktioniert. Weil einfach die Anforderungen überall
anders sind. Ach so, unterschiedlich. Selbst wenn man in Deutschland bleibt, ja, sind da, okay, ja. Ach krass. Okay.
Ja, also ob man einmal eben Hamburg, bleiben wir bei dem Beispiel, von den Witterungen ganz andere Verhältnisse hat als eben jetzt Berchtesgaden, wo es eben aufgrund von den Höhenlagen durchaus mal richtig kalt werden kann, lang kalt werden kann. Durchaus auch entsprechend im Sommer warm wird. Das heißt, ich muss Bindemittel haben, Bindemittel entsprechend mit Additiven versehen, sodass eben diesen Spagat zwischen Kälte und Wärme optimal aushalten, optimal vertragen.
Und das ist jetzt ja innerhalb Deutschland schon ein Unterschied, der so enorm ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wobei Deutschland natürlich insofern wirklich ganz besondere Anforderungen an unsere Straßen oder die Mischgüter stellen, weil es bei uns wirklich alles gibt. Also ich habe Bereiche in Deutschland, wo es eben durchaus im Winter mal minus 10, minus 15, minus 20 Grad kalt wird. Und gleichzeitig aber auch Bereiche, wo es im Sommer durchaus 30, 35 Grad hat über einen längeren Zeitraum. Mhm. Hätte ich nur das eine Extrem, also nur hohe Temperaturen, tue ich mich mit der Konzeptionierung viel, viel leichter. Andersrum genauso, habe ich nur kalte Temperaturen, kaum mal deutlich über den Gefrierpunkt drüber raus, tue ich mir auch viel, viel leichter.
Das heißt, Dubai wäre leichter dann?
Dubai ist vom Grundsatz her leichter.
Weil immer heiß.
Weil ich, genau. Also das heißt, da kann ich ein Mischgut so konzipieren, dass es extrem steif wird. Braucht dann aber keine Bedenken zu haben im Winter, wenn es kalt wird, dass es zu Rissen kommt. Und andersrum genauso, wenn ich in Schweden unterwegs bin, wo ich weiß, gut 40 Grad plus, wenn man in Schweden
eher nicht
kriegen.
Noch nicht.
Gut, kann auch sein, dass sich da irgendwas verändert in den nächsten 10, 15 Jahren. Aber dort kann ich einen Mischgut, einen Bitumen auch wieder so steif machen oder andersrum so weich machen, dass es eben im Sommer, wenn es warm wird, keine Gefahr gibt, dass es da irgendwie zu Verformungen kommt. Mhm.
Ganz kurze Frage mal. Wir haben jetzt hier zwei Beispiele an Proben, kann man sagen, Proben, Asphaltproben auf dem Tisch liegen. Die sehen ja schon sehr unterschiedlich aus. Also das eine ist durchgehend schwarz. Dann nehme ich mal an, das ist mehr Bitumen drin.
Ja, das täuscht und das andere etwas. Ist jetzt das eine linke ist Marshall Probekörper, das rechte ist ein Bohrkern. Nur deswegen, weil der rechte Probekörper gebohrt wurde, sieht man an der Mandelfläche die Gesteine sauber durchgeschnitten. Deswegen sieht es etwas heller aus. Der linke Probekörper, wie gesagt, ein sogenannter Marshall Probekörper, der wurde direkt so hergestellt. Also alle Gesteinskörner, die da verwendet wurden, mit Bitumen ummantelt. Deswegen ist alles schwarz. Ach, okay. Also lässt jetzt aus dem Grund noch nicht drauf schließen, wie viel Bitumen tatsächlich in dem Asphalt, in dem Mischgut drin steckt. Aber wir haben natürlich da schon mal einen ganz großen Unterschied, wenn man sich die zwei Probekörper anschaut. Der rechte, relativ kleine Gesteinskörner, die da drin stecken. Und beim linken doch mehr grobes Material. Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, wo ich denn dieses Mischgut später einsetzen kann oder wo es ziemlich sicher eingesetzt wird.
Das heißt, das, wo das Mischgut kleiner ist, wird dann wahrscheinlich mehr auf Autobahnen? Oder kann man es gar nicht sagen?
Was man definitiv sagen kann, das rechte Mischgut, eine Deckschicht, also eine reine Verschleißschicht, die oben über die vorhandene Asphaltbinder- oder Asphalttragschicht gebaut wird, um die Trag- oder Binderschicht vor Witterungseinflüssen und vor Verkehrsbeeinflussungen zu schützen. Und das Grundkonzept oder die Grundidee, die eigentlich hinter unseren Straßen steckt, ist folgende, dass wir eine relativ steife, starre Unterlage bauen, eine Asphalttragschicht, und die dann wiederum schützen durch eine reine Asphaltverschleißschicht, die oben drüber gelegt wird.
Du hast ja studiert, gell?
Ja.
Hast du darin auch deinen Doktortitel? Oder ist er woanders?
Nein, den Doktortitel, den habe ich bei den Wirtschaftsingenieuren gemacht. Also ich bin auf der einen Seite Techniker, Bauingenieur, und bin auf der anderen Seite auch nochmal Volkswirtschaftler.
Ach, okay.
Und eigentlich eine ganz gute Kombi, so im Nachhinein betrachtet, war ursprünglich nicht der Plan, aber hat eigentlich jetzt ganz gut funktioniert.
Okay.
Die letzten Jahre.
Ich nenne dich aber jetzt nicht mehr Martin, sondern der Asphaltkönig. Ja, nee, also wahnsinnig detailliert. Was habt ihr eigentlich mit der Formel 1 zu tun? Weil das habe ich mal in einem ersten Vorgespräch schon rausgehört, dass ihr da auch prüft.
Ja, die Formel 1 ist so ein, so ein bisschen Hobby noch von uns nebenher. Wir haben noch eine zweite Firma, die Art Consult International, die sich auch schon seit mittlerweile über 20 Jahren mit dem Thema Consulting, Beratung, Konzeptionierung von Test- und Rennstrecken befasst. Mhm. Und da betreuen wir eigentlich vorrangig Automotive, alle großen Automobilhersteller, die im Regelfall alle eigene Teststrecken haben. Gibt in Baden-Württemberg ein paar ganz große, mit denen wir ganz gut zusammenarbeiten, aber auch in Bayern drüben oder Niedersachsen. Mhm. Auch mit denen sind wir eigentlich ganz gut im Geschäft. Und die Krönung von dem Ganzen dann tatsächlich die Formel 1, wo wir seit eben vielen, vielen Jahren über 50 oder 60 Rennstrecken mittlerweile mit betreut haben, immer das Mischgut konzipiert haben und beim Einbau vom Mischgut vor Ort waren, um eben die Qualität sicherzustellen, dass tatsächlich das Mischgut, das wir im Vorfeld im Labor kreiert haben, auch so gemischt wird und dann eben auch tatsächlich ordnungsgemäß eingebaut wird.
Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast dein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview.
Das heißt, da habt ihr dann auch tatsächlich geforscht dran, welches Mischgut, welche Zutaten, so gut sind, also, dass man daraus dann die Rennstrecken machen kann mit ihren Belastungen und natürlich auch Haltbarkeit wahrscheinlich.
Genau, also man kann, also genau, Haltbarkeit ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Rennstrecken weltweit sind im Regelfall immer privat betrieben. Das heißt, es gibt irgendeinen Investor, der dann über Werbeeinnahmen und den ganzen Rummel, der mit der Formel 1 dann zusammenhängt, natürlich Geld verdienen will. Ein Ausfall von der Rennstrecke bedeutet immer sofort Millionen an Kosten bzw. entgangener Gewinn, weil dann während der Zeit keine Rennen gefahren werden können. Wir betreuen zum Beispiel den Formel-1-Ring, den Red Bull-Ring in Spielberg, Österreich. Seit vielen Jahren ist einer der Strecken, die wirklich von 200 Renntagen im Jahr, möglichen Renntagen, auch tatsächlich an 180 Tagen befahren wird.
Okay, das
also
ist
haben
viel.
Wir wirklich fast jeden Tag übers ganze Jahr durch Rennbetrieb. Das hört dann erst irgendwann Ende Herbst auf und geht dann im Frühjahr wieder los, sobald der Schnee weg ist. Aber dann, sobald der Schnee weg ist, tatsächlich jeden Tag, 7 Tage die Woche fast, wo wir Rennbetrieb haben. Und da natürlich ganz wichtig, müssen die Mischgüter auch diesen extremen Belastungen, die durch so ein Formel-1-Fahrzeug erzeugt werden, standhalten. Und bis vor ein paar Jahren fuhr in Spielberg neben den Formel-1-Fahrzeugen ja auch noch die LKW
Formel 1. Ach ja, okay.
Ja. Das gab es ja auch noch früher, an anderen Strecken heute immer noch. Aber das sind natürlich schon ganz brutale Belastungen, die da auf so einen Asphalt nachher einwirken. Und die G-Kräfte, ich weiß es nicht auswendig, aber ich meine, an G-Kräften, was wir da produzieren, Start, Bremsen, Kurvenfahrten von so einem Formel-1-Fahrzeug, die liegen irgendwo bei 3-4 G.
Die auf den eigenen Körper einwiegen, wenn man einwirken.
Und
wenn
dann
man
natürlich auch auf das Fahrzeug und vom Fahrzeug dann auf den Belag.
Ja, okay. Ja,
bei klar. Verzögerung, bei Beschleunigung.
Ja, da darf sich nichts lösen.
Schon, genau, das ist schon wirklich ganz extrem. Und dann darf natürlich niemals, so obere Prämisse, sich niemals ein Korn lösen aus dem Belag, weil wenn dann ein vorausfahrendes Fahrzeug so einen Stein aufwirbeln würde, das geht durch den Helm vom nachfolgenden Fahrer wie so ein KK-Geschoss. Und das darf natürlich niemals passieren. Und deswegen werden die Mischgüter auch speziell dahingehend konzipiert, dass sich eben niemals irgendein Gesteinskorn oben rauslöst.
Konntet ihr dann aus diesem Learning, was die Formel 1 angeht, auch Abweichungen oder Ableitungen treffen, die dann für den normalen Straßenbau, der wahrscheinlich in einer ganz anderen Masse umgesetzt wird als die paar Rennstrecken, die es auf der Welt gibt, auch konntet ihr davon lernen und Sachen mitnehmen?
Also wir haben über diese 20 Jahre Formel 1 und generell Test- und Rennstrecken uns so ein eigenes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut. Das geht los mit Begutachtung vom Steinbruch. Welche Gesteinskörnungen werden denn produziert für die Asphaltmischanlage? Wie wird dort die Qualität gesichert? Wie wird dann aus diesen Gesteinskörnungen der Asphalt hergestellt? Wie wird das dazu notwendige Bitumen hergestellt? Wie wird es modifiziert? Wie wird das Mischgut von der Mischanlage auf die Baustelle transportiert und wie wird es dann dort eingebaut? Und über dieses QM-System haben wir es tatsächlich geschafft, dass bis jetzt wirklich alle 50, 60 Formel-1-Rennstrecken und bestimmt nochmal so viele Teststrecken von irgendwelchen Automobilherstellern alle ohne Schaden hergestellt wurden. Also wir haben zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch nie einen Mangel gehabt. Und wie gesagt, das ist natürlich gerade für die Formel-1-Rennstrecken ganz, ganz wichtig, dass die Strecken dann auch zum definierten Termin fertiggestellt werden, damit die geplanten Rennen, die ja oftmals schon 6, 8, 12 Monate im Voraus definiert sind im Rennkalender, dass sie ja tatsächlich stattfinden können.
Muss man eigentlich, wenn man dann, weil das geht ja schon arg ins Detail, ne? Man muss ja jeden Faktor, der eine Einwirkung haben kann, das fängt ja dann beim, wie du schon sagtest, beim Steinbruch an, geht dann zu dem Bitumen über, den man einkauft, bis hin zu den wahrscheinlich auch die Temperaturen der Maschinen, die dann das mischen und auftragen. Das heißt, man muss das immer im Einzelfall dann auch betrachten. Ne? Hier wird jetzt die Straße gebaut, wo ist der nächste Steinbruch? Und den dann, also man kann jetzt nicht einen Steinbruch immer den gleichen nehmen. Das wäre schön wahrscheinlich, aber wird wahrscheinlich dezent auf den Transport auch gehen.
Genau, hätte man ein logistisches Problem. Also die Steinbrüche sind ja von ihrem Aktionsradius auch irgendwo reglementiert. Kann das Material vom Schwarzwald jetzt nicht
nach München.
Nach München oder transportieren oder sonst wohin. Macht wirtschaftlich irgendwann keinen Sinn mehr. Also muss ich versuchen, egal wo ich bin, und wenn man es international betreibt, das Geschäft natürlich noch viel, viel spannender. Wie kann ich mit den Gesteinskörnungen, mit den Bitumen, das ich eben vor Ort in dem jeweiligen Land zur Verfügung habe, eine anforderungsgerechte Mischung erstellen und wie kann ich die dann auch noch einbauen? Und gerade wenn man das Beispiel Nahost nimmt, wo man eigentlich denkt, da kommt viel Rohöl her, die haben super Qualitäten dort, dem ist eben mitnichten so. Also gerade dort sind die Qualitäten vom Bitumen so schlecht, dass wir,
glaubt man nicht, ne?
Genau, dass man eigentlich erst durch viel Modifikation, Zugabe dann wieder von Polymeren und Ähnlichem, einen ähnlichen Standard erreichen, wie wir es bei uns eigentlich tagtäglich gewohnt sind. Gesteinskörnungen, gerade auch dort wieder, auch ein Riesenthema, gibt es jede Menge Sand, aber eben keine Gesteinskörner. Und dort Abu Dhabi, auch die Strecke betreuen wir schon seit vielen Jahren, ist tatsächlich so, dass wir jedes Mal Gestein entweder aus Frankreich, aus England nach Abu Dhabi transportieren, weil es dort eben
die haben keine Felsen.
Genau.
Ach stimmt.
Also Sand, wie gesagt, ohne Ende, aber es gibt halt kein Hartgestein. Stein.
Und den braucht man aber.
Und den brauche ich, ja.
Und aus Sand kann man den nicht machen.
Das funktioniert leider noch nicht. Nee, wäre noch eine gute Idee, aber haben wir noch nicht hinbekommen.
Okay, das ist schon arg spannend, was auch so ein bisschen Asphalt, den man eigentlich alltäglich auch benutzt, was da alles drinstecken kann.
Ja, man kann da schon Wissenschaft draus machen. Das geht durchaus.
Offensichtlich.
Ja, man braucht sich gar nicht groß anstrengen. Es geht relativ schnell, wenn man da so ein kleines bisschen einsteigt in die Detailplanung, merkt man eben doch, ganz, ganz schnell, dass da viel mehr dahinter steckt, als nur Sand, Gesteinskörnungen, Bitumen zusammenrühren bei 180 Grad und fertig, sondern ja, man muss schon wirklich auf die Details achten, damit das Ganze funktioniert.
Ich habe an den Autobahnen öfters mal so Riesenanlagen gesehen, wenn ein Belag abgetragen wird, der aus diesen großen Stücken die kleiner malt und immer kleiner und dann gibt es diese riesen Haufen am Rand, werden die dann wieder verwendet, um neuen Asphalt zu machen? Ja. Ist das eine Herausforderung auch für euch, weil das ja schon mal gemischt wurde mit Bitumen oder sonstigen Sachen, oder ist das dann schon eine gute Basis, auf die man dann andocken kann, weil schon ein bisschen Kleber drin ist oder keine Ahnung,
sowohl
als Laie betrachtet?
Also ja, es ist tatsächlich so, dass wir nach Möglichkeit so viel als möglich Recycling wieder mit in den neuen Asphalt reinpacken. Mhm. Also bestehende Fahrbahnen abfräsen, die oberen ein oder zwei Schichten, und dieses gefräste Material aufbereitet wird, abgesiebt wird, glasiert wird und dann wieder dem frischen Asphalt als Recyclingprodukt zugegeben wird. Und da sind wir durchaus bei, je nachdem um welche Schicht es sich handelt, zwischen 40 und durchaus 70-80%.
Die dann recycelt sind.
Genau. Und wir schaffen es tatsächlich, den Asphalt eigentlich zu 80-90% wieder zu recyceln.
Das ist also viel.
Extrem hohe Recyclingquote. Was den Baustoff Asphalt natürlich auch so interessant macht. Und ich kann den eben bis zu 3, 4, 5 Mal wiederverwenden. Bis eben irgendwann mal die Qualitäten so schlecht werden, dass es irgendwann doch nicht mehr funktioniert. Aber selbst dann kann ich immer noch durch eine thermische Verwertung des Bitumen verbrennen und habe dann immer noch meine Gesteinskörner übrig, die ich dann wiederverwenden kann. Und Bitumen sind so ganz grob zwischen 5 und 6 Massenprozent, die da drin stecken, je nachdem, um welche Schicht es sich handelt. Aber wie gesagt, von diesen 100%, 6% Bitumen, die werden verbrannt, also 94% sind auf jeden Fall immer
wieder nutzbar.
Nutzbar, recycelfähig. Ja.
Als du den Schritt gewagt hast, ich sag mal, den Laden zu übernehmen, kann man so sagen?
Ja, kann man so sagen.
Da warst du dann alleine als Consulting oder gab es da schon ein paar Mitarbeiter?
Naja, also als ich übernommen habe 2008, war das tatsächlich immer noch die One-Man-Show, die man dann über 6 Monate zu zweit noch betrieben hat. Da war der damalige Geschäftsführer noch mit dabei über 6 Monate. Aber dann ging es auch nochmal ein paar Monate allein weiter, bis eben die ersten Mitarbeiter.
Hättest du da nicht einfach sagen können, ach komm, ich gründe da selber und übernehme nicht? Oder war da schon ein Kundenkreis mit drin, wo du sagst, auf den kann ich gut aufbauen? Weil das ist ja auch immer das Risiko, ne? Wenn sich der alleinige Kopf im Unternehmen und daneben gibt es keine anderen Köpfe ändert, springen vielleicht ja auch andere Kunden ab. War das eine Überlegung, wo du sagtest, das ist ein Risiko? Oder war das dann asphaltmäßig schon solide?
Das ist natürlich immer so eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Und dann ist natürlich, denke ich, immer einfacher. Man kommt relativ frisch vom Studium, hat also noch keine großen Vorbelastungen, hat auch noch nicht das große Geld verdient, wo man sich dann, denke ich, auch völlig legitim die Frage stellt, ja, funktioniert das nachher als Selbstständiger dann auch wieder oder verspiele ich mir jetzt da irgendwo ein Stück weit von meiner Zukunft, fange wieder ganz von vorne an. Und insofern war das, ja, ganz ehrlich, auch bei mir eine Überlegung zu sagen, ja gut, was Bestehendes übernehmen, heißt schon mal, das Ding hat 10 Jahre lang funktioniert, da kann man drauf aufbauen. Und ich springe jetzt da nicht ins eiskalte Wasser und fange von null an. Im Nachhinein betrachtet, ja, hätte wahrscheinlich genauso funktioniert, aber
das ein paar Jahre Verzug.
Ja, genau. Ja. Also hätte mit Sicherheit ein paar Jahre gedauert, bis man dann den Kundenstamm so aufgebaut hat, sich den Namen erarbeitet hat. Da tut man sich natürlich immer leichter, wenn man irgendwas Bestehendes hat und dann auf dem Bestand aufbauend weiterentwickelt.
Aber heute seid ihr ja nicht mehr eine Person, sondern ein paar mehr.
Zwischenzeitlich haben wir das Ganze doch etwas ausgebaut. Also zwischenzeitlich tatsächlich über 50 Mitarbeiter.
Wahnsinnig gut.
3 Standorten. Ja. Wir haben eben Zentrale hier in Fellbach mit gut 40 Mitarbeitern, wir haben in Göggingen bei zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen nochmal ein Labor mit 4, 5 Mitarbeitern und haben dann in Ernst in der Nähe von Koblenz nochmal ein reines Ingenieurbüro, das eben hauptsächlich Consulting macht. Dort sitzt auch der Kopf von der Hart Consult, von unserer Tochter.
Das ist die Formel 1.
Genau.
Ja, okay.
Ja. Ja, und in Summe, wie gesagt, gute 50 Mitarbeiter.
Verrückt. Das heißt, jetzt ist ein bisschen für dich persönlich weniger Forschung angesagt, sondern oder weniger Consulting, sondern ja, richtig auch führen letzten Endes.
Die Aufgaben haben sich die letzten 3, 4, 5 Jahre natürlich schon gewaltig verändert. Ja.
Wo liegt heute so deine größte Challenge?
Mit Sicherheit im Bereich Personal. Also alles, was mit Personal zu tun hat, klar, erstmal 50 Mann irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Jeder hat eigene Ideen, Vorstellungen. Das muss man alles irgendwo kanalisieren, bündeln, alles in eine Richtung versuchen zu trimmen, dass man eben im Team miteinander arbeitet und die ganzen Individuen, die natürlich auch wichtig sind für so einen Betrieb, gar keine Frage, aber trotzdem irgendwo in eine Richtung gelenkt werden müssen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Musstest du dich da auch weiterbilden? Oder hast du das gemacht? Weil ich meine, rein aus dem Ingenieursbüro, man hat ja da andere Gedanken. Man ist mehr im Kleinen drin, ne? Oder im Detail und am Also Tüfteln?
Ich habe jetzt mal keine speziellen Weiterbildungsmaßnahmen dahingehend mir angeeignet, was Personalführung angeht. Ich denke, ich zehre da immer noch aus meinem früheren Leben, war dort auch mal als Bauleiter zunächst unterwegs, zum Schluss als technischer Leiter bei einer Baufirma und hatte dort auch schon Personalverantwortung, waren damals auch gute 130, 140 Mitarbeiter, die ich da hatte. Also sind schon Erfahrungen da, aber natürlich nochmal was ganz was anderes, ob man das wirklich komplett eigenverantwortlich macht, selber als Kopf vorne dran steht und natürlich auch alle Folgen aus Entscheidungen sofort mitbekommt, egal, sowohl positiv als natürlich auch negativ.
Gibt es denn gewisse Voraussetzungen, Zulassungen, um prüfen zu dürfen? Du hattest das letzte Mal gesagt, man braucht da schon arg viel Atem und auch viel Biss, um diese Zulassung zu bekommen.
Ja, das hat natürlich alles auf seinen Grund, vollkommen richtig. Also die Hürden sind wirklich extrem hoch, um so eine Prüfstelle überhaupt aufbauen zu können. Ich habe ganz am Anfang ja gesagt, Gründung der IBQ waren vor 25 Jahren 14 Gesellschafter, alle aus dem Bereich Tief- und Straßenbau, Asphaltmischanlagen, Steinbrüche. Das war schon mal ein wesentlicher Punkt, der uns bis dato zumindest immer daran gehindert hat, öffentliche Prüfstelle zu werden, weil einfach Interessensvertreter als Gesellschafter im Unternehmen waren, die sowohl eben jetzt Mischgut produzieren als auch einbauen. Und das war immer so ein, oder ist nach wie vor immer ein K.O.-Kriterium. Ich muss als Prüfstelle, als Prüfstellenleiter eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von der Industrie nachweisen. Also war es Grundvoraussetzung und das haben wir dann auch 2017 so vollzogen im Rahmen von einem Management-Buyout, dass ich eben alle damaligen Gesellschafter ausbezahlt habe, die Anteile von denen übernommen habe, um so dieses erste Kriterium zu erfüllen, eben die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und dann ging es aber noch weiter, gibt dann mehrere Zulassungslevels, einmal die sogenannte Richtlinie zur Anerkennung von Prüfstellen, die dann eben besondere Anforderungen stellt an das Personal. Das heißt, ich brauche einen Prüfstellenleiter, der mindestens 5 Jahre schon mal Prüfstellenleiter in einem anderen Institut war.
Davon gibt es ja auch richtig viele wahrscheinlich.
Genau, die hängen alle an den Bäumen draußen, brauchen bloß abpflücken und fertig. Dann brauchen wir einen Stellvertreter, da sind die Anforderungen nicht ganz so stringent, aber ähnlich. Ich brauche bestimmte Prüfmaschinen, die dann alle vorhanden sein müssen im Institut. Ich darf bestimmte Prüfungen nach extern vergeben. Das ist ein anderes Rapstra-Prüflabor dann für mich macht, aber nur ganz, ganz wenig. Denn die Kernkompetenz, wie gesagt, und auch die Maschinen, die dazu notwendig sind, die muss ich tatsächlich selber bei mir haben. Und das setzt natürlich einmal eben Personal voraus, das ich haben muss, aber auch entsprechend Gerätschaften. Gerätschaften heißt immer tief in die Tasche greifen.
Ja, ich habe es unten gesehen im Labor, Regelfall, was da alles steht.
Die ganzen Prüfgeräte sind jetzt keine Produkte, die man irgendwie jetzt so von der Stange wegkaufen kann. Ja, bestimmte Sachen schon. Wir haben aber auch viel Eigenentwicklungen zwischenzeitlich mit Prüfgeräteherstellern zusammen gebaut. Ja, und das sind natürlich schon Hürden, die muss man erstmal packen. Und wir haben für uns selber dann nochmal eins oben drauf gesetzt, indem wir einmal gesagt haben, wir wollen uns zertifizieren lassen nach der 9001, DIN ISO 9001. Und das war uns dann immer noch nicht genug. Da hat dann schon wahrscheinlich irgendwas mit Sadomaso zu tun. Wir haben dann gesagt, nein, wir wollen auch noch die 17025, spezielle Norm für Prüflaboratorien. Und auch nach dieser Norm sind wir zwischenzeitlich, muss ich überlegen, ich meine seit 4 oder 5 Jahren akkreditiert. Und auch da gibt es natürlich bundesweit auch nur wieder eine Handvoll an Prüfstellen, die diesen Level dann tatsächlich gepackt haben und nach den Vorgaben der 17025 agieren und prüfen. Aber auch da zahlt sich das Ganze mittlerweile wieder aus. Wir haben zusammen mit der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach die ersten Versuche gemacht. Wir haben Ringversuche laufen, wo wir uns mit den Kollegen dort messen und vergleichen und konnten eigentlich durch die Bank jetzt immer wieder feststellen, Die Ergebnisse, die hinten rauskommen bei uns, sind wirklich deckungsgleich mit denen von der BAST. Und das bestätigt mich dann insofern wieder, als dass der Weg, den wir da eingeschlagen haben, der richtige war. Mhm. Wir haben diesen Aufwand zwar getrieben auf der einen Seite, aber wir können unseren Kunden gegenüber eben auch versichern, ja, alle Prüfungen, die ihr bei uns machen lasst, werden nach den gültigen Normen und Standards ausgeführt. Und die Ergebnisse, die wir dann produzieren, sind eben reproduzierbar, die sind auch irgendwo verwertbar.
War das war schon ordentlich. Es hört sich nach viel Arbeit an. Also für mich ist erstmal so eine ISO, ist ja nur eine Zahl, aber da steckt viel dahinter.
Ja, da steckt natürlich monetär einiges dahinter, da steckt natürlich aber auch viel Zeit dahinter. Und was vielleicht das größte Problem war am Anfang, als wir die 1725 angegangen sind, so dieses abstrakte Denken. Man musste ein Handbuch erstellen von Abläufen, die zwar alle kannten, aber keiner von uns war gewohnt, irgendwie sowas mal niederzuschreiben oder in einem Handbuch zu dokumentieren. Und dann auch mögliche Fehlerszenarien aufzubauen, um dann Lösungsvorschläge zu entwickeln. Das war schon alles sehr, sehr abstrakt und hat auch beim ersten Mal noch nicht richtig funktioniert. Durften wir dann gleich nochmal eine Ehrenrunde drehen, bis wir dann tatsächlich unsere Urkunde bekommen haben. Aber zwischenzeitlich funktioniert es. Wir wissen, auf was man Wert legen muss und auf was man achten muss. Und zwischenzeitlich sind wir da relativ entspannt.
Hast du diesen Erfolg dann auch gefeiert?
Also ich meine, die erste Akkreditierung, die wir dann erfolgreich bestanden hatten, da gab es tatsächlich einen Sekt dann danach, ja.
Okay, ja, das ist schon mal was. Ohne Gans, nein. Würdest du diesen Weg, den du eingeschlagen bist, nochmal machen? Also wenn du jetzt also ein paar Jahre zurückdrehst?
Vom Grundsatz her, ja. Ich würde natürlich jetzt etliche Sachen, Details anders machen mit dem Wissen, das ich heute habe. Aber vom Grundsatz her, ja.
Ja, definitiv. Das ist gut. Es hört sich auch spannend an, dann aus dieser Einzelunternehmung wirklich rauszugehen und die ganzen Schritte auch anzugehen. Labor, Mitarbeiter, wahrscheinlich auch Vertrieb, da hängt da wahrscheinlich auch mit dazu. Oder ist es, wenn man mit der öffentlichen Hand arbeitet oder mit öffentlichen, mit der Öffentlichkeit, oder wie kann man sagen, öffentliche Institutionen, ja, mit der öffentlichen Hand arbeitet? Fliegen da einem die Aufträge zu oder schaltet ihr Google Ads? Keine Ahnung.
Also das war tatsächlich auch nochmal eine riesen Herausforderung. Mit der Anerkennung als Rapstra-Prüfstelle war praktisch der Weg offen, dass wir Aufträge von der öffentlichen Hand bekommen. Das war aber nur mal so die Theorie. Das heißt noch lange nicht, dass ein Auftrag ins Haus kommt, weil die ganzen Regierungspräsidien, Landratsämter, Tiefbauämter und so weiter natürlich jetzt über Jahre, Jahrzehnte mit den ortsansässigen Prüfinstituten zusammengearbeitet haben. Und die wussten ja gar nicht, dass es uns gibt. Also viele kannten uns zwar, IBQ, aber eben als Privatunternehmen, nicht als öffentliche Baustoffprüfstelle. Und den Bekanntheitsgrad der IBQ bei den ganzen Ämtern erstmal durchzudrücken, das war natürlich nochmal ein Riesen-Act. Und auch da unterscheiden wir uns vielleicht auch ein kleines bisschen von den Konkurrenten. Da sind wir tatsächlich aktiv unterwegs und bewerben uns. Also wir machen jetzt keinen Verkauf von Produkten, haben wir ja nicht, aber wir machen natürlich schon im gewissen Rahmen Werbung. Wir versuchen über Publikationen, über Fachbeiträge in den ganzen einschlägigen Fachzeitschriften irgendwo Aufmerksamkeit zu erregen. Das hat natürlich jetzt ein paar Jahre gedauert, aber ich denke, zwischenzeitlich haben wir so eine Marktdurchdringung hinbekommen, dass es tatsächlich funktioniert.
Das heißt, die Mitbewerber, die sitzen am Telefon, gucken das an den Tag und dann klingelt es und dann gehen sie dran, ja.
Oder? Also ob es jetzt tatsächlich so läuft, weiß ich nicht, aber kann ich mir durchaus vorstellen, beziehungsweise man sieht eben draußen, dass man nichts sieht von den anderen. Also wird es wohl so ähnlich laufen, ja.
Dass sie Aufträge bekommen, weil sie schon immer Aufträge genau. in gewissen Rhythmen bekommen haben. Okay. Ja gut, ihr kamt ja auch dann neu in den Markt, ne, wo eigentlich eh wenig Fluktuation ist. Ne? Also wenn eine Prüfstelle da ist, ist sie da und eine andere kommt ja eigentlich auch nicht.
Es war mit Sicherheit ja. für die Marktteilnehmer spannend. Und vielleicht gab es auch die eine oder andere schlaflose Nacht bei den Kollegen, Kolleginnen, nachdem jetzt eben IBQ doch relativ stark präsent ist und klar, auch den Markt jetzt hier irgendwo mit beackert und sich Aufträge holt.
Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür.
Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass eigentlich aus dem Nichts oder aus einem kleinen Unternehmen dann doch so ein gestandenes 50-Mann-Unternehmen entstehen kann, obwohl es so viele Hürden gibt. Ja, also da ziehe ich meinen Hut davor für den Biss. Weil ich glaube, locker war das nicht.
War nicht ganz trivial. Und waren mit Sicherheit auch immer wieder Zeiten, wo man sich überlegt hat, was soll das Ganze, wieso machen wir das? Lass es einfach so, wie es ist und fertig. Ja, aber da einfach der innere Antrieb einfach zu groß, einfach nach vorne zu kommen, vorne mitzuspielen, interessante Aufträge zu generieren. Und das denke ich auch mal mit Sicherheit ein Riesengrund dafür, dass wir eigentlich jetzt nicht so das riesengroße Problem haben mit neuen Mitarbeitern. Also wir bekommen tatsächlich immer wieder Bewerbungen, dass sich Mitarbeiter von Mitbewerbern bei uns bewerben. Weil wir eben spannende, interessante Aufträge haben, weil wir nicht nur im Radius von 10, 15 Kilometer agieren, sondern eben bundesweit tätig sind, mit der Hard Consult eben international. Ja, und da fühlt sich eben doch der eine oder andere angesprochen und sagt, ja, ich möchte eben nicht nur zu Hause sitzen, 8 Stunden meinen Job machen, dann wieder gehen, sondern möchte da irgendwo aktiv mitgestalten. Möchte mich da irgendwo drin verwirklichen, selbst verwirklichen. Ja, und die Möglichkeiten, die bieten wir halt.
Wenn du von spannenden Projekten sprichst, weil für mich ist es noch nicht so ganz greifbar, weil ich sehe jetzt ja ein paar Asphaltproben. Was ist dann für dich ein spannendes Projekt, wo du sagst, das zieht Mitarbeiter an, weil die sich da weiterbilden können, weil sie dann Mehrwert haben, weil es interessant ist. Wie sieht dann eine interessante Aufgabenstellung aus?
Also haben wir natürlich unterschiedliche Beispiele. Das wäre beim Asphalt so ganz klassisch, ein Mischgut zu konzipieren für bestimmte Aufgaben. Steilkurve zum Beispiel. Wie muss das Mischgut aussehen, dass es eben unter 30 Grad Neigung, 35 Grad einbaufähig ist? Nicht nur im ausgekühlten Zustand befahrbar, sondern ich muss das im warmen, im heißen Zustand ja erstmal auf die Unterlage bringen, ohne dass es runterrutscht. Das wäre schon mal sowas. Im Moment sind wir gerade dran, Saudi-Arabien, an einem Projekt. Da soll auch eine Formel-1-Rennstrecke gebaut werden, aufgeständert auf einer Stahlkonstruktion. Wie bekomme ich den Asphalt auf die Stahlkonstruktion und wie hält er da nachher drauf?
Stahlbeton? Hätte ich jetzt mal gesagt.
Stahlasphalt in dem Fall.
Stahlasphalt. Stahlgerüst und dann schön füllen.
Also das sind, wie gesagt, das sind jetzt alles so Sachen, jo, die gibt es halt in einem klassischen Baustoffprüflabor.
Du kannst mich gern einstellen, also wenn ich gut bin.
Ja, oder wenn es ums Bitumen geht. Wir haben im Moment gerade Riesendiskussionen. Wir werden die ganze Bauweise umstellen müssen. Wie heißt jetzt nicht ich als IBQ, sondern die Branche steht vor der Herausforderung, die Arbeitsplatzkonzentrationswerte zu reduzieren von dato 10 Milligramm pro Kubikmeter Luft an Dämpfen und Aerosolen auf ab 1.1.25 nur noch 1,5. Das heißt, ich muss die Mischguttemperaturen herunternehmen, mindestens um 20, 25 Kelvin. Und das heißt automatisch, ich muss das Mischgut, das Bitumen verändern. Ich muss die Viskositäten herunternehmen. gibt es unterschiedliche Additive. Aber da sind wir natürlich auch in dem Prozess drin, genau diese Bindemittel zu entwickeln, zu untersuchen, welches Additiv wirkt denn am besten, wie kann ich die Eigenschaften vom Asphalt noch weiter optimieren, wenn die Temperaturen auch runtergehen. Und auch da sind wir wieder ganz vorne mit dran. Und ja, hat man das letzte Mal, glaube ich, mit angeschaut, unten im Bitumenlabor, die Gerätschaften, die wir dort haben, die ermöglichen uns eben jetzt so eine Erstprüfung, so eine Rezeptur für ein Mischgut wirklich vom Anfang an bis ganz zum Schluss in jedem Detail anzusprechen und das Optimum rauszuholen. Welches Gestein, welches Bitumen, welche Additive?
Wenn es im Sommer heiß ist und auf einmal stark regnet, dann riecht die Straße total lecker. Seid ihr daran auch beteiligt? Oder weißt also diesen, wenn der frische Regen, also ich sage jetzt mal frischer Regen, wenn der Regen kommt und dann der heiße Belag nass wird, das fand ich immer diesen Geruch. Oder auch an der Autobahn, wenn links geteert wird, bin ich derjenige, der das Fenster runtermacht, weil ich den weil ich den Geruch gut finde. Andere wiederum nicht, aber kann man sich dann auch irgendwelche Flavors wünschen? Weil
also gibt's tatsächlich. Echt? Also ja.
Wie so eine Blumenwiese, Blumenduft.
Genau, gibt es tatsächlich und zwar in der Historie. Wir hatten in der Vergangenheit häufig Provenienzen, aus denen Rohöl gewonnen wurde, das dann aus denen dann Bitumen hergestellt wurde mit extrem hohen Schwefelgehalten. Und Schwefel riecht dann immer so nach verfaulten Eiern, kennt man früher noch von den Schrimpfen.
Fände ich jetzt nicht so geil, ja. Ja, genau.
Und deswegen hat die Chemie tatsächlich Düfte entwickelt, die man dem Bitumen beimengt, um eben Tannenwald oder Veilchengeruch oder sonst irgendwas zu produzieren und eben nicht die
stinkenden Eier. Das heißt, im Original würde dann Asphalt nach faulen Eiern riechen.
Da ging es hauptsächlich um den Zeitpunkt Mischgutproduktion, Asphaltmischanlage bis zum Einbau. Wenn Mischgut mal erkaltet ist, verdichtet wurde und dann auf der Straße liegt, dann riecht man auch nichts mehr.
Also wenn ihr jetzt irgendwelche Hörer mit der Nase jetzt auf dem Asphalt schnuppern.
Da wird hoffentlich nichts mehr passieren.
Okay. Ja, das ist spannend. Also, auf was für Ideen ich manchmal komme mit dem Duft. Aber das ist ja das, was jemand, der keine Ahnung hat von der Materie, an Erinnerung oder Wahrnehmung hat, an Asphalt in dem Fall, ne? Also das ist ein anderer Bezug, den ich habe zu Asphalt, wie ihr als Institut, die nichts anderes den Tag über
machen. Trotzdem hat jeder, das finde ich dann für mich wieder so faszinierend, jeder von uns, unterstelle ich mal, hat irgendwelche Erfahrungen mit Asphalt. Mhm. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, laufe ich schon mal nach 10 Meter irgendwo auf Asphalt.
Ja.
Und keiner der Normalsterblichen macht jetzt erstmal Gedanken, wie funktioniert das Ganze, was steckt da dahinter, was für Know-how brauche ich denn, um sowas herzustellen, sondern man nimmt Asphalt eigentlich als gegeben hin. Ohne Asphalt, ohne irgendeine Verkehrsflächenbefestigung funktioniert es nicht. Man kann natürlich auch noch andere Sachen nehmen, Pflaster, Beton und so weiter. Aber gerade Asphalt hat eben so viele Vorteile, was Wirtschaftlichkeit angeht, was die Recyclingquoten angeht, wenn ich es mal wieder ausbaue, was die Geschwindigkeiten bei der Herstellung angeht, was die Reparaturfreundlichkeit angeht, wo eben viele andere Baustoffe gar nicht mehr mithalten können. Gerade CO2 ein Riesenthema, natürlich auch bei uns bei der Asphaltbranche oder in der Asphaltbranche. Aber im Vergleich zum Beton, wo natürlich Unmengen an CO2 bei der Herstellung der Klinker produziert werden, ist der Asphalt eigentlich ein ganz CO2-freundliches Produkt. Ich sage jetzt natürlich nicht CO2-neutral, das sind wir definitiv nicht. Aber im Vergleich zu anderen Baustoffen von der Bilanz her deutlich besser.
Ja, wenn man überlegt, auch was für eine Menge da verpflastert wird. Also wie viel Menge Straße es gibt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ihr da so tief drin steht, warum gibt es so Dauerbaustellen, die gefühlt alle 5 Jahre gibt es dann wieder eine Baustelle zwischen Stuttgart und Karlsruhe, meistens bei Pforzheim komischerweise, also zumindest seitdem ich in Stuttgart wohne, gibt es immer eine Baustelle zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Immer. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich ohne Baustelle dahin nach Karlsruhe gefahren bin. Geht das auch anders? Mal so ein bisschen Weitblick, also wenn jetzt die öffentliche Hand merkt, okay, wir können auch nur einmal eine Baustelle haben und dann nie wieder. Geht sowas?
Also vom Grundsatz her, man kann mit Sicherheit noch weiter optimieren. Das geht mit Sicherheit. Gerade wieder Thema, was wir vorher schon hatten mit diesem Qualitätssicherungsmanagementsystem, das wir da entwickelt haben, das uns eben ermöglicht, Straßen oder ermöglichen würde, Straßen zu bauen, die deutlich länger halten. Also das würde tatsächlich gehen, wenn wir die Erfahrungen, die wir da jetzt beim Rennstreckenbau gesammelt haben, sicherlich nicht eins zu eins, da ist der Aufwand definitiv zu groß, aber Ansätze aus diesem System natürlich übernehmen könnten in den normalen konventionellen Asphaltstraßenbau, stelle ich mal Zahl in den Raum und sage einfach, wir könnten mit dem System durchaus Haltbarkeiten von über einem Drittel bis zur Hälfte verlängern.
Das heißt, 10,
also wenn ich normalerweise davon ausgehe, so eine Asphaltdeckschicht 10 Jahre, dann können die durchaus ohne großen weiteren Aufwand, deswegen muss der Belag jetzt auch nicht ums Doppelte teurer werden, durchaus um 5, 7, 8 Jahre länger halten, ohne dass ich ihn wieder anfassen muss und irgendwelche Schäden in Form von Schlaglöchern, Rissen und so weiter beseitigen müsste. Das würde tatsächlich gehen. Auf der anderen Seite haben wir aber trotzdem immer noch das Riesenthema, dass solche Maßnahmen einfach relativ komplex sind, viele Faktoren von außen reinspielen und es dann immer zum bestimmten Zeitbedarf eigentlich führt, den ich brauche, um so eine Maßnahme zu realisieren.
Also eigentlich müsste man sagen, Martin oder Asphaltgott oder wie habe ich gesagt, der König des Asphalts. Ich habe hier ein Projekt vor, eine Renovierung der Autobahn A8 Pforzheim oder wie auch immer. Wie sieht die besten Zutaten aus, wenn wir bei Steinbruch A und B einkaufen? Ja. Welches Bitumen brauche ich? Welche Polymere, hattest du vorhin gesagt, müssen dazu gemischt werden? Welche Temperaturen müssen eingehalten werden, obwohl es wahrscheinlich auch wieder 100.000 gesetzliche Vorschriften gibt? Aber dass man quasi wie ein Rezept macht für diese Autobahn dann A8 Pforzheim.
Genau, also das wäre mit Sicherheit schon mal der richtige Ansatz. Dieses Kuchenrezept für die Straße eben individuell zu erstellen. Nicht zu sagen, ich habe jetzt ein Rezept für ein bestimmtes Mischgut und das fahre ich immer wieder gleich, sondern ich muss mir tatsächlich überlegen, welche Lasten gehen später über die Fahrbahn, wie sind die Witterungsverhältnisse, wie sind die klimatischen Bedingungen und so weiter. Und aus den ganzen Infos, die ich dann mir so zusammensuche, kann ich letztendlich das richtige Mischgut generieren. Rezept.
Okay, das heißt, wenn man das dann vorher macht,
genau,
dann schafft
also
man
einmal,
das
wäre mal der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann die Produktion als solches nochmal überwachen. Wir haben natürlich bestimmte Toleranzen in unseren Vorschriften, die die Firmen einhalten müssen. Aber meiner Meinung nach die Toleranzen so hoch, dass sie sich zum Teil ungünstig überlagern können, obwohl Mischgut dann bei der Kontrolle immer noch in Ordnung ist, weil die Toleranzen eingehalten werden. Aber bestimmte Faktoren sich einfach ungünstig überlagern und es nachher doch zum Schaden führt. Also muss ich diesen ganzen Mischgutprozess auch nochmal überwachen, kontrollieren, dass alles funktioniert. Und dann natürlich zum Schluss, ganz, ganz wichtig, der Einbau von Mischgut draußen auf der Baustelle. Überwachen, kontrollieren, wie funktioniert das Ganze, gibt es irgendwelche Abweichungen? Also im Prinzip so das Handwerkliche, wie stellt der Straßenbauer letztendlich sein Produkt, seine Straße her?
Und da ist er momentan noch in der Eigenverantwortung wahrscheinlich.
Ja, gibt es natürlich auch dort bestimmte Vorschriften, aber naja gut, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn es halt niemand kontrolliert, niemand überwacht, dann wird da halt manchmal etwas laxer damit umgegangen.
Und dann sind wahrscheinlich Gewährleistungen nur 2 Jahre?
Ja, 4 Jahre im Regelfall.
Okay.
Und so lange hält es in aller Regel. Und die ersten Schäden kommen halt meistens so nach 5, 6 Jahren.
Das ist eigentlich ziemlich kurz. Ne?
Das ist verdammt kurz, ja.
Wenn man überlegt, was ein Aufwand und was für eine Beeinträchtigung.
Und dass es funktioniert, wie gesagt, haben wir ja mit unseren Teststrecken, Rennstrecken bewiesen. Und völlig wurscht, ob man die Rennstrecke jetzt am Hockenheimring macht. Also Know-how aus Deutschland, Hightech-Land, alles perfekt. Mhm. Als auch in Indien, ohne den Kollegen jetzt da drüben irgendwas zu unterstellen. Aber wenn man sich halt mal dort eine Einbaufirma anschaut und bei uns, das sind zum Teil eben schon Welten. Aber auch die schaffen es, diese Toleranzen, die wir dann aufstellen, einzuhalten. Die schaffen es auch beim Einbau, Ebenheiten, die wir vorgeben, von maximal 2 mm auf 4 m einzuhalten. Also das geht auch in Indien, auch in Dubai, auch in Mexiko, auch in China.
Ja, damit ist ja eigentlich schon die Welt fast...
Jetzt sind wir eigentlich schon durch. Australien haben wir es auch hinbekommen. Also,
also Rennstrecke war das, ja.
Ja. Haben wir tatsächlich alles.
Also, du hattest vorhin gesagt, 35 Grad Autobahn. Da habe ich mir überlegt, lauf mal mit Barfuß. Die ist ja eigentlich viel heißer, oder?
Da kommt man ja nicht. Da ging es aber um die Neigung, Querneigung von der Fahrbahn. Also so eine Steilkurve mit 30, 35 Grad Querneigung.
Okay, also da ist nicht die volle pralle Sonne dann drauf.
Wenn die Sonne richtig drauf brennt, Planet im Sommer mal richtig sticht wieder, auch über mehrere Tage, haben wir an der Fahrbahnoberfläche durchaus wieder Temperaturen von 60, 65 Grad.
Ja, okay. Da kann man ein Ei, glaube ich, mit...
Geht dann schon fast.
Ja. Ach, verrückt. Okay. Schon. Also spannendes Thema. Wenn du dich selbst vorstellen müsstest, wie wäre deine Vorstellung?
Ganz schwierig. Da bin ich, glaube ich, zu bescheiden für sowas.
Okay. Also muss ich mir jetzt was überlegen.
Genau.
Okay. Ich habe schon einen Titel. Was würdest du von dem Titel halten? So macht man Asphalt oder so hält Asphalt 10 Jahre länger. 7.
Das?
Ein Drittel. Oder die Hälfte.
Nee, da würde ich jetzt sogar wirklich dann auf den Tisch klopfen und sagen, ja, machen wir die 10 Jahre, weil das würde ich mir tatsächlich zutrauen.
Ja.
Also sagt, wenn wir nach dem System von uns bauen, können wir tatsächlich die Dauerhaftigkeit um diese 10 Jahre nach oben bringen. Das funktioniert sicherlich.
Man muss jetzt auch mal, ich würde mal gerne jetzt noch einen Vergleich machen. Wenn ein Asphalt 5 Jahre hält, danach die ersten Schäden kommen, man das reparieren muss, Da geht's ja nicht um Tausende, sondern da geht's in der Regel ja um Millionen Schaden, der repariert werden muss. Wenn ich aber jetzt sage, ich lasse mir jetzt ein Rezept machen und gewissermaßen Steinbruch, Bitumen etc., also die ganzen Faktoren überprüfen in einem Prozess, dann reden wir ja nicht von Millionen. Schön wär's also wahrscheinlich, ne?
Schön wär's, ja, aber definitiv nicht. Also wenn die Mehrkosten für so ein Qualitätsmanagementsystem würde ich jetzt einfach mal taxieren. Die werden irgendwo zwischen 3, maximal 5% von der Gesamtsumme liegen. Da sind 5% auch mit Sicherheit schon ziemlich weit nach oben gegriffen. Ja.
Und das heißt aber auch dauerhaft Proben auf allen Ebenen, wo dann Leute hinfahren müssen. Es ist günstig als Neubauen.
Also wenn ich eine Million für so eine Straßenbaumaßnahme, ist jetzt nichts Weltbewegendes.
Was müsste man an Prozessen denn ändern, damit diese, ich sag mal, wie kann man das beschreiben, dass man weiß, ich gebe am Anfang ein Tickchen mehr aus, aber mein Asphalt hält 10 Jahre länger. Das ist ja...
Eigentlich wäre es eine ganz einfache Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Ja, als Unternehmer würde ich sagen, ja klar, mache ich.
Ich investiere einen Betrag X und der amortisiert sich. Und eine Straße für die öffentliche Hand ist ja auch nichts anderes als ein Wirtschaftsgut. Die kostet eben jetzt 100.000 Euro als Beispiel und die muss 10 Jahre halten. So, wenn ich jetzt sage, ich investiere 110.000 Euro, 10.000 mehr,
Das sind aber 10%, gell? Also,
ja, nur damit es leichter zum Rechnen geht. Und die Straße hält danach eben statt 10 Jahren 15 Jahre. Dann brauche ich ja nicht mehr arg viel rechnen. Dann hat sich ja der Aufwand, den ich da im Vorfeld getrieben habe, 10.000 Euro mehr, aber dafür 50% längere Haltbarkeit, hat sich ja ganz schnell gerechnet.
Eigentlich müsste ja dann der Straßenbauer auch sagen, ja, Gewährleistung mache ich nicht mehr 4 Jahre, sondern 8. Aber das, da, also da fängt es wahrscheinlich an, ne? Die Öffentlichkeitsarbeit, die du eigentlich in Gang setzen musst. Dass,
da müssen wir eigentlich hinkommen, und was natürlich jetzt genial wäre, wenn die Firmen von sich aus kommen würden und würden sagen, Leute, ich biete euch an, nicht die üblichen 4 Jahre Gewährleistung, sondern 8 Jahre. Gebt mir eben 2, 3, 5% mehr für die, als Vergütung für die Leistung. Und ihr bekommt von mir die doppelte Gewährleistungszeit. Das wäre mal,
spannend, ja.
Wär mal ein Ansatz.
Das wäre natürlich dann auch, dann sehe ich dann die Stadt oder so, die sagt, ich habe ja gar keine Vergleichbarkeit. Der sagt 8 Jahre, der 4.
Ja, dann eben, dann haben wir das, dann haben wir wieder das große Problem mit dem Vergaberecht. Dann sind die Angebote untereinander schon immer richtig
unterschiedlich,
vergleichbar.
Ja.
Ja, da stehen wir uns zum Teil selber wieder irgendwo im Weg mit unseren Regularien.
Aber die Idee ist trotz allem ziemlich gut, weil rein wirtschaftlich gesehen, warum nicht? Also das ist ja eigentlich blöd, wenn man es nicht machen würde. Es bleibt spannend.
Definitiv. Definitiv, ja.
Ja, Martin, du machst die Straßen länger und ich hoffe, dass das noch weitergeht. Hast du eine Vision für die nächsten 10 Jahre?
Also Vision von mir für die nächsten 10 Jahre wäre dann auf jeden Fall, dass ich in 10 Jahren nicht mehr hier sitze. Irgendwann muss auch mal Ende sein.
Wie alt bist du?
Ja, jetzt bin ich 56.
28, ja, okay. Ah, ja. Klappt daneben.
Also ein paar Jahre werde ich den Job da auf jeden Fall noch machen, aber mit Sicherheit nicht bis Ultimo.
Ja.
Nee, was ist das Ziel für die nächsten Jahre? Wir werden definitiv noch ein Stück weiter wachsen. Wollen, aber auch müssen. Müssen einfach deswegen, weil die Versuche, die in Zukunft kommen werden, immer komplexer werden. Das heißt, wir brauchen immer komplexere Maschinen, immer größere, immer teurere Maschinen. Das heißt automatisch wieder, ich muss die Maschinen natürlich auch irgendwie auslasten. Und wenn ich Prüfmaschinen auslasten will, muss ich einen gewissen Umsatz generieren. Und an jedem Umsatz oder an jedem Auftrag für eine bestimmte Prüfmaschine hängt automatisch wieder ein Zusatzauftrag dran. Und so wird das Ganze mit Sicherheit noch weiter wachsen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt in den nächsten 2 bis 3 Jahren Hausnummer 80 oder 90 Mitarbeiter haben.
Super.
Das wird.
Wie wirst du dann dich verabschieden? Also wirst du drinbleiben oder suchst du einen Nachfolger? Was ist so die Idee? Weil das ist ja auch schon was Schönes,
schon,
was du aufgebaut hast. Wäre ja viel zu schade.
Wir sind schon dran, dass wir intern
Nachwuchs
mit hochziehen. Das sieht auch ganz gut aus und wird bestimmt auch so werden. Ja.
Cool. Ja, rechtzeitig planen.
Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Läuft.
Martin, vielen, vielen Dank fürs Interview. Hat sehr viel Freude bei mir bereitet und ich bin sehr gespannt, ob die Straßen in ein paar Jahren, Jahrzehnten länger halten als bisher. Mit Sicherheit.
Wenn man uns machen lässt, bestimmt.
Cool. Wenn euch das interessiert, was ihr gehört habt, dann freue ich mich über ein Like, erzählt andere Menschen davon und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Johannes von The Hidden Champion. Ciao.
Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlag ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao!